Radio 1. Die Profis.
Haben Sie schon im Podcast gehört, über den gerade alle reden? Die Peter Thiel Story? Da lernen wir unter anderem, wer diese Idee hatte, einen CEO, also den Chef eines Großkonzerns, zum Präsidenten der USA zu machen, damit der das Land führen kann wie ein Unternehmen mit dem obersten Ziel der Gewinnmaximierung. Und das scheint Donald Trump ziemlich gut zu gelingen. Die Zolleinnahmen der USA sind laut Financial Times auf ein Rekordhoch gestiegen. Im zweiten Quartal waren es fast 50 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahresquartal. Warum? Wegen der hohen Importzölle, die Trump verhängt hat, ist Trump also vielleicht doch schlauer, als viele von Ihnen denken. Fragen wir mal eine Wirtschaftshistorikerin, was wir in Sachen Zölle aus der Geschichte lernen können. Dr. Corinna Schönherl ist Heisenberg-Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität Paderborn. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Zunächst mal, woher kommt überhaupt diese Idee, dass der Staat eine Zollgebühr verlangt von Menschen, also von seinen Bürgern, wenn die im Ausland Waren einkaufen?
Ja, diese Idee ist eigentlich so alt wie die Staaten überhaupt. Also das heißt, schon seit dem Mittelalter, schon seit der frühen Neuzeit und auch davor können wir feststellen, dass Staaten sich also dadurch finanzieren, dass sie an ihren Außengrenzen oder teilweise eben auch im Inneren an Brücken oder an Binnengrenzen eben Zölle verlangen, um eben überhaupt fiskalische Einnahmen zu produzieren.
Mit welcher Begründung macht ein Staat das denn eigentlich? Also warum?
Naja, zum Beispiel, wenn Sie jetzt Stadtherr sind in einer frühneuzeitlichen Stadt und Sie stellen da eine Brücke hin, dann können Sie selbstverständlich sagen, ja gut, alle, die diese Brücke benutzen wollen, die müssen dann eben beim Überqueren dafür einen Zoll bezahlen. Dafür habe ich die Brücke gebaut und halte sie eben auch in Stand.
Mhm. Würde es denn den Staat oder seine Märkte schädigen, wenn es diese Zollgebühren nicht gäbe?
Das ist eine sehr umstrittene Frage. Bis zum 18. Jahrhundert ist darüber relativ wenig diskutiert worden. Und insbesondere die ökonomische Strömung des Merkantilismus, die hat eben ganz stark darauf gesetzt, dass diese Zölle sehr, sehr wichtig sind für Staaten. Und zwar deswegen, weil der Merkantilismus diese zwischenstaatlichen Beziehungen wirklich als Nullsummenspiel gedacht hat. Das heißt, die Idee war, das, was ein Staat gewinnt, muss der andere auch verlieren. Und am Schluss geht das Ganze immer auf Null raus. Und in dieser Logik ist es natürlich sehr sinnvoll, solche Zölle zu erheben, um eben die eigene Wirtschaft zu fördern oder sie profitieren zu lassen und Exporte von außen möglichst rauszuhalten und dann eine positive Handelsbilanz rauszukriegen.
Oder eine ausgeglichene Handelsbilanz.
Zumindest das, ja.
Und warum funktioniert das nicht?
Da ist einfach ein Denkfehler drinnen, so wie andere Ökonomen das dann seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, zum Beispiel Adam Smith, eben gedacht haben. Und da ist dann die neue Idee, dass eigentlich alle am meisten davon profitieren, wenn sich jedes Land auf die Dinge spezialisiert, die es ganz besonders gut kann. Also jeder soll das produzieren, was er am besten und am billigsten herstellen kann. Und dann kann man das im Nachhinein austauschen miteinander. Und dann ist das eigentlich die Wohlfahrt der Nationen, wie Adam Smith dann eben auch sein berühmtes Buch genannt hat.
Nun gab es in der Geschichte immer diese zwei Strömungen, das eine Protektionismus, das andere Freihandel, also dass jedes Land in jedes andere Land barriere- und zollfrei seine Waren ein- und ausführen darf. Was für eine Idee steckt dahinter?
Ja, also der Freihandel, das ist mit Sicherheit diese Idee, ja, dass man sagt, jeder produziert eben das, was er am besten kann und dann soll es keine Zölle geben, sondern alle sollen völlig frei miteinander Handel treiben. Und diese Idee ist von verschiedenen Ökonomen immer wieder aufgegriffen und vertieft worden. David Ricardo war da eben auch einer der ganz berühmten, der dann von diesen komparativen Kostenvorteilen auch gesprochen hat. Es gab aber immer wieder auch Gegenstimmen, zum Beispiel der deutsche Ökonom Friedrich List, das war einer, der da ganz intensiv dagegen gehalten hat und der gesagt hat, naja, eigentlich nur für die Länder, die richtig gut industrialisiert sind und die richtig was anzubieten haben, für die ist es vorteilhaft, wenn es Freihandel gibt, aber für sich entwickelnde Industrien, die erst am Anfang stehen, da kann das ein ganz großes Problem sein, wenn so viel Konkurrenz aus dem Ausland reinkommt. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen jetzt eine Textilindustrie aufbauen, dann ist es am Anfang ja ein schwieriges Geschäft und ist natürlich auch teurer wie irgendwelche Billigimporte. Und dann kann es schon Sinn machen, eine Zeit lang einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt Zölle auf diese Waren, die da jetzt reinkommen, damit einfach unsere eigene Wirtschaft Gelegenheit hat, sich zu entwickeln.
Und das ist dann der Protektionismus?
Das kann eine Spielart des Protektionismus sein, ja, dass man solche Infant Industries, also Kinderindustrien, die eben noch ganz am Anfang stehen, schützen möchte. Und das erleben wir heute auch wieder in vielen Fällen, wenn es dann eben um Solarpanels geht oder um E-Mobilität, dass man da eben erstmal versucht, der eigenen Industrie Entwicklungschancen einzuräumen.
Nun scheint ja Donald Trump noch ein drittes System zu eröffnen, reich werden durch Zölle, die Staatskasse füllen. Und das scheint ihm gut zu gelingen. Trump nimmt Geld von denen, die im Ausland Waren einkaufen, damit er die Steuersätze der reichsten Amerikaner senken kann. Wer zahlt denn eigentlich diese Zeche?
Ja, tatsächlich ist diese fiskalische Seite, also wirklich Einnahmen zu generieren, ist natürlich eben auch seit alters her eine wichtige Funktion von Zöllen. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Zölle ja nun die Waren, die in die USA importiert werden, verteuern. Das heißt, im Endeffekt sind es natürlich die Endverbraucher, die dann die Zeche dafür zahlen, weil eben einfach das Preisniveau in den USA steigt, möglicherweise auch die Inflation anzieht. Das heißt, wenn man das von der Seite bedenken will, dann kann man schon auch sagen, dass es auch ein Stück weit Umverteilung innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft von oben nach unten ist.
Kann das denn gut gehen langfristig? Kann Trump mit dieser Handelspolitik, die er macht, wirklich gewinnen für die USA?
Also seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich ja die Weltgemeinschaft eigentlich zu der Idee zusammengefunden, dass dieser Freihandel durchaus Sinn macht. Zuerst sind die GATT-Abkommen geschlossen worden und dann eben ab 1995 die WTO, die World Trade Organization. Und hier ist eben die Idee, dass wirklich im Endeffekt alle davon Vorteil haben, wenn eben Freihandel herrscht. Das heißt, man kann jetzt natürlich schon sagen, dass Donald Trump vielleicht kurzfristig den einen oder anderen guten Deal da raushandeln wird. Aber mittelfristig oder gar langfristig muss man schon sehen, dass er der Welthandelsgemeinschaft und der Gemeinschaft aller Nationen in Sachen Handel und in Sachen Industrie schon damit schweren Schaden zufügen wird.
Sagt Dr. Corinna Schönherl. Sie ist Heisenberg-Professorin für neueste Geschichte an der Universität Paderborn. Frau Schönherl, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Auf Wiederhören.
Tschüss, tschüss.